Ich habe heute die Lieder hatte ich heute, also für heute ausgesucht, die wir gesungen haben. Und ich denke, ihr habt ein Thema bemerkt in den Liedern. Ja? Ein paar Grinsen, die haben es gemerkt. Es ging viel um Bewahrung und Gott ist für uns. Gott ist mit uns. Gott schützt uns da, wo wir sind. Und das, ich muss dazu sagen, es gab so ein bisschen chronologischen Bruch in meiner Vorbereitung für heute, weil ich gestern früh habe ich die Lieder rausgesucht und habe den Fehler gemacht, dass ich kurz vorher noch in den Nachrichten geblättert habe und geguckt habe und Aktien mir angeschaut habe. Und da kamen dann die Lieder bei raus, weil ich dachte, oh Mann, da brauchen wir Gottes Bewahrung. Ich hatte dann aber den großen Segen, dass ich dann nicht direkt in die Predigtvorbereitung übergegangen bin, sondern ich war vorher noch bei meinen Eltern und wir haben zusammen gegessen und uns unterhalten über alles Mögliche. Und ich bin erst danach, habe ich erst angefangen, die Predigt vorzubereiten. Das heißt, dass dazwischen ein Zeitraum war, wo ich nicht über die ganzen Dinge nachgedacht habe, wo ich die nicht in meinem Kopf gewälzt habe und auch in meinem Herzen gewälzt habe, sondern über was völlig anderes nachgedacht habe. Und deswegen wird die Predigt sich nicht damit beschäftigen, sondern die Predigt beschäftigt sich mit der Frage, was jetzt? Was machen wir jetzt? Wenn wir davon ausgehen, dass Gott bei uns ist und das ist das, was er verheißt, dann können wir ja nicht bei dem Bitten stehen bleiben, sondern sagen, im Glauben, Gott hat unser Bitten gehört, was wir eben im Lobpreis ausgedrückt haben, das Bitten, dass er uns beschützen möge und überlegen jetzt, was machen wir jetzt? Und wir gehen da zusammen hin. Wir machen im Markus-Evangelium weiter und die Stelle passt da, so wie ich mir das überlegt habe, ganz gut rein. Es gibt eine Geschichte, die möchte ich da am Anfang erzählen, die ist vom, weiß nicht, nagelt mich nicht drauf fest, 18., 19. Jahrhundert, wahrscheinlich 19. Jahrhundert. Und zwar gab es eine Versammlung des amerikanischen Kongresses. Ja? Also die Gesetzgeber der USA waren damals zusammen, haben sich versammelt, um über Gesetze zu beraten und neue Gesetze auszuhandeln und die Dinge, die nicht so interessant sind für unser Eins. Dann gab es dabei aber plötzlich einen großen Sturm. Es kam Orkan auf, schlimmes Gewitter, das Wasser kam zu den Türen rein, es hat an den Fenstern gerüttelt und die gutgläubigen Kongressmitglieder haben angefangen zu schreien, jetzt kommt Jesus wieder, jetzt ist die Welt zu Ende, das war's, die Apokalypse kommt. Und gab einen riesen Aufruhr unter den Leuten. Irgendwann steht einer von ihnen auf und sagt, Gentlemen, ich sehe jetzt, wir haben genau zwei Möglichkeiten. Entweder Jesus kommt nicht wieder und die Welt geht nicht unter, dann lass uns doch jetzt wieder zur Arbeit kommen, dass wir nicht unsere Zeit verschwenden mit Rumschreien. Oder aber, Jesus kommt wieder, dann sollte er doch, wenn er wiederkommt, uns bei der Arbeit vorfinden. Ja? Und ich hoffe, dass das so ein bisschen der Aufhänger ist, was ihr euch auch vornehmen könnt. Wenn es schlimm kommt und Jesus kommt wieder, dann wäre es doch gut, wenn er dann sieht, hey, wir sind bei der Arbeit. Ja, wir sind dabei. Wir stehen fest im Glauben und wir gehen den Weg weiter. Es geht weiter heute mit Markus 10, 28 bis 31. Ich muss mich an der Stelle entschuldigen, dass es keine Folien gibt, aber wir sind mitten im Umzug und der Notebook ist schon vor mir umgezogen. Und deswegen konnte ich keine Folien machen. Bevor wir aber in Markus 10, 28 bis 31 gehen, müssen wir nochmal über das reden, was davor passiert ist. Weil diese Stelle hängt ganz empfindlich und ganz wesentlich mit der Geschichte davor zusammen. Das, worüber Paul das letzte Mal geredet hat. Und deswegen jetzt die unverbindliche Frage an euch. Weiß jeder noch, was es mit der Geschichte vom reichen Jüngling auf sich hat? Kann sich jeder daran erinnern? Kannst ein Handzeichen, wer kann sich an die Geschichte erinnern und weiß, die brauchen wir nicht nochmal lesen. Ja, da gehen auf einmal noch mehr Hände nach oben, wenn ich frage, die brauchen wir nicht nochmal lesen. Okay, dann nur eine kurze Zusammenfassung. Was ist mit dem Jüngling? Der Jüngling kommt also zu Jesus und sagt ihm, ne, ich habe alle Gebote gehalten oder erstmal, was soll ich machen? Und dann sagt Jesus, halte alle Gebote. Also jetzt mal platt zusammengefasst. Und der Jüngling sagt, alle Gebote habe ich gehalten. Und Jesus sagt, nimm dein Reichtum, verkauf es und gib es den Armen. Und der Jüngling geht dann weg und sagt, okay, oder sagt nichts, ist sprachlos und weiß nicht, was er damit tun soll. Was ist der Fehler, den der Jüngling gemacht hat? Was ist das, was er, also er macht ein paar Fehler tatsächlich, in diesem kurzen Text begeht er mehrere Fehler, aber der wesentliche Fehler ist, dass er etwas Zentrales nicht verstanden hat, in dem oder vorher nicht verstanden hatte, was Jesus durch sein Kommen und durch sein Wirken aufgerollt hat. Nämlich, dass es nicht mehr darum geht, dass wir uns an Gebote halten und es nicht mehr darum geht, dass die Gesetze, die Gott uns gegeben hat, dass wir uns darin bewegen und sie nicht übertreten. Das ist das, woran der Jüngling sich rühmt. Er sagt, ich habe nie ein Gebot gebrochen. Was ich auch schon eine stolze Aussage finde. Also auch es wird ja nicht gesagt, wie alt er ist, aber sagen wir, er wäre 20, dann wäre ein Jüngling. Da noch kein Gebot gebrochen zu haben in seinem ganzen Leben, halte ich für unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass er zwar Gebote gebrochen hat, aber er hat dann auch die Opfer dafür gebracht. Weil er reich war, konnte er sich das leisten, entsprechend viele Schafe und Ziegen zu opfern. Und deswegen sagt, ich habe nie ein Gebot gebrochen, in Klammern, für das ich nicht gesühnt hätte. Ja? Aber Jesus will das nicht. Jesus reicht das nicht. Jesus sagt, gib alles, was du hast, an die Armen. Er fordert den Jüngling heraus, nicht nur nicht zu übertreten, nicht nur nicht das zu tun, was er nicht tun darf, sondern darüber hinaus zu gehen, noch mehr zu tun. Es gibt auch genau genommen Gebote tatsächlich zur Barmherzigkeit, aber Jesus fordert den Jüngling heraus, du, wenn du mir nachfolgen willst, dann reicht es nicht, dass du nur keine Gebote brichst. Es ist außerdem nötig, dass du mir völlig nachfolgst. Dass alles, was dir gehört, musst du in die Nachfolge geben. Und es ist völlig klar, dass Jesus als Wanderprediger natürlich dann die Voraussetzung ist, wenn jemand ihm nachfolgen will, dann muss er vorher seinen Besitz zurücklassen. Er kann ja nicht seine Häuser mitnehmen auf die Wanderung. Ja? Und das fordert Jesus von ihm. Das ist aber das, was der Jüngling nicht bereit ist zu tun. Es gibt eine Stelle in Matthäus 9, Vers 13, die genau genommen, wo Jesus das Alte Testament zitiert und wo Jesus das nochmal in einem Satz praktisch zusammenfasst. Also Matthäus 9, Vers 13 sagt Jesus, geht aber hin, und lernt, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Seht ihr, dass es eben nicht nur um das geht, was wir tun. Es geht nicht um den Zehnt. Es geht nicht darum, dass wir sonntags im Gottesdienst sind. Das sind gute Sachen, aber es ist nicht das, was Jesus wichtig ist. Das ist das, was er dem Jüngling versucht klarzumachen. Es geht nicht darum, dass du die 10 Gebote hältst. Es geht darum, dass du mir völlig gehörst. Daran scheitert der Jüngling. Und es geht eben auch nicht nur um Reichtum und Besitz. Es geht wirklich um alles. Und das sehen wir gleich noch, wie weit das geht. Jedenfalls, die Jünger, die sehen das. Und die Jünger verstehen, dass es Jesus nicht nur um Reichtum geht. Weil sie sagen, wenn das so ist, wer kann dann noch ins Himmelreich kommen? Ja, die Jünger verstehen, dass das etwas, was Jesus sagt, etwas Drastisches ist. Dass es nicht nur eben nicht bei dem Besitz aufhört, sondern noch darüber hinausgeht. Weil es gibt ja Menschen, die arm sind. Die werden ja dann fein raus. Die haben nichts zu geben, Das sind eher die Leute, die etwas bekommen würden. Die wären da dann automatisch drin. Aber die Jünger verstehen, unter dieser Voraussetzung, unter diesem Druck, kann niemand ins Reich Gottes kommen. Und was die Jünger noch mehr an dieser Stelle auch schockieren muss, ist, dass Jesus hier einen Gedankenwechsel vollzieht. Denn im Alten Bund war es ja eigentlich so, dass der, der besonders viel hatte, der galt auch als besonders gesegnet von Gott. Ja, der viel hatte, der war der, der die Sachen richtig macht. David sagt in dem Psalm, ich bin jung und wieder alt geworden und habe in meinem Leben noch keinen Gerechten gesehen, der Mangel hätte. Und Jesus bricht dieses auf einmal um. Er sagt, wenn du viel hast, dann ist es nicht nur für dich zum Zeichen, dass Gott dich segnet, sondern auch, um das wieder wegzugeben, wieder weiterzugeben, das wieder zu investieren ins Reich Gottes. Ja, aber nicht nur den Reichtum, das ganze Leben. Und Jesus schließt diese erschreckende Botschaft, die er noch mit einem Gleichnis nochmal verstärkt, dass es einem Reichen unmöglich ist, ins Reich Gottes zu kommen. Diese erschreckende Botschaft schließt er ab und sagt in Markus 10, Vers 27, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Ist das jetzt eine Abschwächung von dem, was er vorher gesagt hat? Also nimmt er jetzt praktisch das Wort wieder zurück und sagt, ihr könnt es sowieso nicht, Gott macht das. Wäre ja denkbar jetzt, oder zumindest könnte man das ja, wenn man wollte, so verstehen, dass eben an dieser Stelle es Jesus wieder einen Schritt zurückgeht und sagt, ihr könnt es nicht, habt ihr richtig erkannt, keine Chance, niemand kann das, aber Gott tut's. Entbindet uns das, das ist die Frage von dem, was wir tun sollen. Das entbindet uns natürlich nicht. Es ist trotzdem an uns, unser Leben hinzugeben. Jesus drückt es an einer anderen Stelle noch drastischer aus, indem er sagt, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Wer mein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Und da geht es nicht nur um Märtyrium, sondern nicht nur um Märtyrium. Da geht es nicht nur darum, dass ich sterbe in der Nachfolge Christi um des Evangeliums willen und deswegen das ewige Leben bekomme, sondern da geht es auch darum, dass dieses Leben, was ich habe, dass ich es ganz als Opfer darbringe, nicht im körperlichen Sterben, sondern indem ich meinen Willen ganz seinem Willen unterordne. Ja, diese Unterordnung unter Gottes Willen, das ist Demut. Das ist das, wo ich sage, mein Wille sei deinem Willen untergeordnet. Was du willst, das tue ich. Egal, ob es gegen das geht, was ich möchte, egal, ob das meinen Finanzplan oder meine Zukunftspläne oder was auch immer durcheinander bringt, ganz das, was du willst, das soll mir auf dem Herzen sein. Das ist die Nachfolge, von der Jesus redet. Das ist das, wo er uns hinhaben möchte. Und das ist auch die Art von Sicherheit, die wir bekommen, weil wir wissen, dass auf diesem Weg, den wir gehen, da ist Jesus immer bei uns. Das sind die Verheißungen, die er uns gibt. Dass der schmale Weg zwar ein Weg ist, der schwierig zu gehen ist, aber dass wir auf dem schmalen Weg gehen, dass der nicht alleine geht, sondern Jesus immer mit ihm geht. Und da setzt jetzt Markus 10, 28 bis 31 an. Da begann Petrus und sprach zu ihm, also zu Jesus, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Aber viele von den Ersten werden Letzte sein und die Letzten Erste. Petrus wird hier zum Sprecher der Jünger, indem er das ausspricht, was die Jünger in diesem Moment denken. Und es ist interessant, weil es im Markus-Evangelium mehrmals gibt, dass Petrus zu Jesus geht und das sagt, was eigentlich die Jünger denken. Also ein bisschen der Mittler zwischen Jesus und den Jüngern wird. Interessanterweise haut ihm Jesus das nicht um die Ohren, den Satz. Ja, weil man könnte das ja als etwas sehr Hochmütiges sehen, dass Petrus sagt, aber Jesus, wir haben doch alles verlassen. Wir sind doch, ne, wir kommen doch ins Himmelreich. Darum geht es ja in der Frage, was ist denn mit uns jetzt? Aber Jesus versteht, dass es keine Hochmut ist, die Petrus da vorbringt, sondern mehr eine Art Hilferuf oder eine Bitte. Weil so, wie es bis dahin aussieht, bevor Jesus das dann sagt, sieht es ja so aus, als ob die, die ihm nachfolgen und die alles geben, das sind die, die nachher in die Röhre gucken. Die haben nachher nichts. Die geben alles weg, die folgen Jesus nach, die ordnen sich völlig Gottes Willen unter. Und die Frage von Petrus ist dann, was ist mit uns? Was ist mit uns, die wir alles weggegeben haben? Und Jesus gibt diese Verheißung dann, dass die, die alles weggeben, die verlieren um seinen Namen willen, also sei es Brüder und Schwestern, Äcker und Häuser und Mutter und Vater, dass die hundertfach wiederbekommen von dem, was sie verloren haben. Also eine Verheißung des Reichtums in dieser und in der jenseitigen Welt. Ja, also nicht nur im ewigen Leben, aber natürlich auch das ewige Leben. Was auch auffallen muss, jetzt geht es auf einmal ganz explizit, ganz deutlich, nicht mehr nur noch um Reichtum. Beim Jüngling und davor bei dem, was gesagt wurde, da ging es um Reichtum. Da war immer von Geld und Besitz die Rede. Aber Jesus weitet das jetzt hier ganz wörtlich, ganz ausdrücklich nochmal aus. Er sagt, hier, es geht nicht nur darum, wenn ihr Äcker und Häuser verliert. Es geht auch darum, wenn ihr Brüder oder Schwestern, Mutter, Vater, sogar Kinder deswegen verliert, um meinetwillen willen, dann kriegt ihr das alles auch wieder zurück. Das ist ein Segen, der sich nicht beschränkt auf Besitz, sondern der noch darüber hinausgeht, der auch eine Familie einschließt. Eine Familie eben, wo diese Dinge wieder zurückkommen, wieder als Segen zurückkommen. Das ist die gute Nachricht hier, dass Jesus sagt, wer sein Leben mir gibt, der kriegt zurück. Das ist kein Geben und dann kannst du gucken, wo du bleibst, sondern du gibst, aber du kriegst hundertfach zurück. Vor kurzem war die ich glaube, letzte Woche hatten wir die Gebetsnacht. Und ich habe vorher es war vorher klar, dass wir nicht für jede Stunde in dieser Nacht jemanden finden würden, der dann hier ist und der den Schlüssel hat, dass Leute auch spontan noch dazu kommen können. Also habe ich irgendwann gesagt, gut, ich erkläre mich bereit, ich werde die Stunden übernehmen, wo keiner da ist dann können immer Leute reinkommen, dass nicht irgendwann der Letzte, der geht, macht die Tür zu und dann steht jemand um 3 Uhr nachts hier und kommt nicht rein. Dass wir diese Situation vermeiden. Wie es dann so kommen musste, war ich dann von 2 Uhr nachts bis 6 Uhr morgens eingeteilt. Also 4 Stunden Gebet. Weiß nicht, ob ihr es schon mal probiert habt, aber ist interessant. Und als ich das davor mit ein paar Leuten so in der Organisation und in der Absprache das gesagt hatte, dann habe ich immer mitleidige Blicke bekommen und immer, ah ja, du Armer, willst du es dir nicht nochmal überlegen? Und ich verstehe die Reaktion und ich verstehe, natürlich ist das schwierig, ja, ich will jetzt nicht so tun, als ob das leicht gewesen wäre. Also ich bin dann hier irgendwann Marathon gelaufen, damit ich nicht einschlafe. Das war wirklich irgendwann auch schwierig. Aber ich kann euch sagen, dass Gott sich dazugestellt hat, dass ich hier in der Zeit, in dem, was ich geopfert habe, an Schlaf und an Zeit, dass er das gesegnet hat und dass ich eine Gebetszeit hatte, wie ich sie selten erlebt habe. Und das war auch das, was ich mir vorher gedacht habe. Ist ja schön, dass ihr Mitleid mit ihr habt. Ihr wisst ja gar nicht, was ihr verpasst. Ja, die Zeit, die ihr nicht hier seid, die bin ich hier. Und das, was ihr nicht habt, bekommt, das kriege ich. Ja, das ist, darauf kann man sich stützen. Das ist nicht nur, was Jesus sagt, ist nicht nur so ein abstraktes Gedankenspiel. Stellt euch vor, irgendwann kriegt ihr das wieder. Sondern das ist eine Verheißung, auf die ich mich stützen kann. Ich weiß, das, was ich ihm gebe, das kriege ich 100-fach zurück. Und der Segen, den er gibt, der ist unermesslich. Ja, 100-fach ist nur ein Wort, um zu zeigen, es ist wahnsinnig viel, es ist nicht abzählbar 100-fach. Also große Ermutigung, nächste Gebetsnacht findet sich jemand, der zwischen 3 und 6 betet. Kleines Wörtchen, sagt Jesus hier, oder zwei Wörter. Und das beschäftigt mich schon eine ganze Weile tatsächlich. Er sagt, wenn wir das mal nochmal lesen, in Vers 30 sagt er, der nicht hundertfältig empfängt in dieser Zeit, Äcker unter Verfolgungen. Das ist in diesem Vers steht das mit den Unterverfolgungen. Aber die Bibel ist ja rappelvoll mit Verheißungen, die, wo es nicht nur unter Verfolgung gibt, sondern die immer gelten. Was mich hier, also die Frage, ob wir zurückbekommen, wenn wir geben, die ist, glaube ich, immer ja. Das ist nicht an Verfolgung geknüpft. Wie gesagt, gibt es andere Bibelstellen, die das deutlich machen. Was mich beschäftigt und meine Frage hier ist, machen wir was falsch, und das ist jetzt ganz bewusst provokativ formuliert, machen wir etwas falsch, dass wir nicht verfolgt werden? Und das klingt, wie gesagt, ist provokativ und die Antwort darauf ist nein. Aber die Frage, die ich an euch anregen will, ist, dass es immer wieder Verheißungen gibt in der Bibel, dass Jesus nachfolgen sehr schwierig ist. Und die Frage ist, wenn es dir nicht schwierig fällt, ob du vielleicht nicht genug herausgefordert wirst, ob du dich nicht genug herausfordern lässt. Wenn wir uns Jesus anschauen, Jesus war kein harmoniebedürftiger Mensch. Ja, es gibt ja diese fernöstlichen Gelehrten, die Weisen, die haben Harmonie gepredigt. Die haben gesagt, wir müssen alle eins werden. Alle werden wir gleich und alle werden wir miteinander übereinstimmen. Aber Jesus war nicht so. Jesus hat Wahrheiten gesagt, auch in Situationen, wo es sehr schwierig war, diese Wahrheit zu sagen, wo er sich damit Feinde gemacht hat. Jesus hat gesagt, er ist nicht gekommen, um Frieden zu bringen. Er ist nicht gekommen, damit alle Menschen eins werden. Also nicht in diesem Sinne. Er ist gekommen, und wo er kommt, da gibt es Streit, da gibt es Zwist. Und ich sage das vor allem mir selber, diesen Schuh muss sich nicht jeder anziehen. Aber ich merke selber bei mir, dass ich manche Konflikte scheue, wo ich weiß, dass ich eigentlich da hineingehen sollte. Wo ich weiß, dass ich eigentlich ein Mandat habe, in einen Konflikt hineinzusprechen und etwas zu sagen, was vielleicht gesagt werden muss, damit jemandem die Augen geöffnet werden, aber mich scheue, diesen Weg zu gehen, weil ich nicht mit Menschen aneinander geraten möchte. Und ich möchte euch alle hier herausfordern und auffordern, wenn ihr das nachvollziehen könnt, was ich meine, wenn du das selber an dir beobachten kannst, dass du bereit bist, auch diesen Weg zu gehen. Weil das ist eben die Nachfolge, von der Jesus redet, unbedingt, ja, wo es keinen Zurückhalt gibt, wo man auch Dinge tut, die man selber nicht tun möchte. Wie gesagt, das ist vor allem etwas, auch was ich mir selber sage, aber Einzelne hier, denke ich, wird es genauso, es gibt bestimmt genug Leute hier auch, die das nachvollziehen können, dass es manchmal dieser Mut fehlt, aber dass wir uns herausfordern lassen sollten, vom Heiligen Geist diesen Weg zu gehen. Ja, manchmal den steinigen Weg auch zu gehen, auch wenn man sehenden Auges hineinläuft. Aber da gibt es eben hier diese Verheißung, 100-fach kriegst du zurück. Es ist nicht ein Weg, den du gehst und du opferst dich auf und danach bist du ausgebrannt und fertig, sondern es gibt eben hier die Verheißung, dass du das wieder zurückbekommst. Jesus schließt das, was er sagt, ab mit: Aber viele von den Ersten werden Letzte sein und die Letzten Erste. Und das ist wirklich das Schöne, was wir hier sehen können. Das ist einmal eine gute Nachricht für die, die in den Dienst gehen und die vielleicht viel haben und die sagen: Und ich gebe das alles, nicht wörtlich seinen Besitz weggeben, aber ich ordne alles Gottes Willen unter und gebe mich ganz in diese Nachfolge hinein. Ich tue das, was Gott möchte, und alles, was ich möchte, was Gott nicht will, das tue ich nicht. Also sich voll hineingeben, die erfahren hier, sie kriegen 100-fältig zurück. Was ist aber vielleicht mit denen, die sagen: Ich habe ja nichts. Ja, was soll ich denn geben, wenn ich gar nicht vorher schon habe? Woher kommt das, was verhundertfacht wird? Das muss ja irgendwo anfangen. Sieh mit Zinsen, wenn du 1 Euro auf die Bank tust, ins Sparbuch, da kannst du lange warten, bis da Reichtum bei rumkommt. Ja, wenn du 1 Million aufs Sparbuch tust, dann kannst du fast davon leben. Ja, also Zinsen hier den Unterschied. Jetzt gerade nicht, weil die Zinsen, aber vor meiner Zeit habe ich gehört, da war das ein guter Tipp, in ein Sparbuch zu investieren. Aber hier die Nachricht: Hey, die Letzten vielleicht jetzt sind, sind im Himmel vielleicht die Ersten. Ja, weil Jesus, weil Gott das Herz ansieht. Er sieht, was du tun möchtest. Ja? Das heißt auch, wenn ich hier vorne stehe, um mal ein bisschen mich auch auf den Boden zu holen, da könnten manche denken: Oh, guck mal, der predigt vorne, der steht da, der macht noch Lobpreis, der ist da voll engagiert bei der Gebetsnacht. Hier, keine Ahnung, vielleicht ist die Hälfte von euch oder alle werden im Himmel vor mir sein, ja, werden übergeordnet sein, weil ihr vielleicht euch viel mehr hingegeben habt, keine Ahnung. Das ist das, wir können selber nicht richten, und das ist ein bisschen das, worum es hier wieder geht. Ich kann nicht bestimmen, wer von uns hingegebener ist als jemand anders. Ja, aber Gott kann das bestimmen. Und wenn du geben möchtest und sagst: Ich kann nicht geben, dann ist hier der letzte Satz sozusagen für dich: Hey, Gott sieht, was du möchtest. Es geht nicht darum, was wir vor Augen sehen, sondern Gott sieht immer das Herz an. Also die gute Nachricht für die, die viel haben, und für die, die wenig haben: Wir können trotzdem alle zusammen Gott, Jesus nachfolgen. Du musst nicht erst Besitz haben. Du musst nicht erst, um es nicht nur um Besitz gehen zu lassen, du musst nicht erst ein Theologiestudium machen. Du musst nicht erst Gesangsschule machen. Du musst nicht erst zu Evangelisationsseminaren gehen. Du kannst jetzt, da wo du bist, mit dem, was du hast, kannst du Jesus dienen, und du kriegst zurück dafür. Könnt ihr das verstehen, was das Coole daran ist, ja? Was das Gute daran ist, was es bedeutet für uns? Aber es ist eben auch dieses sich ganz hingeben. Was heißt das jetzt? Was heißt dieses, was ich jetzt so oft gesagt habe, was heißt dieses sich ganz hingeben? Ja, die Nachfolge, in der man seinen Willen ganz Gottes Willen unterordnet. Wie drückt sich das aus? Heißt es, dass wir alle Missionare werden müssen? Nur Missionar ist ein guter Christ? Was ich früher, muss ich zugeben, immer gedacht habe als Jugendlicher, dachte ja, wenn das so ist, was in der Bibel steht, dann müssen wir alle Missionare werden, da gibt es ja nichts anderes. Aber Paulus, haben wir zum Glück auch in der Bibel, der sagt, nein, nein, wenn du, auch hier wieder passend, wenn du reicher bist, dann diene, wo du reicher bist. Wenn du arm bist, dann diene, wo du arm bist. Jeder ist an eine bestimmte Stelle gerufen in seinem Leben und soll da, wo er ist, soll er dienen. Soll da, wo er ist, seinen Willen eben ganz Gottes Willen unterordnen. Das heißt, wenn du da, wo du bist, weißt, dass Gott dich dahingestellt hat, dann tu das, was du tust, mit der Hingebung für Jesus. Sei ein Zeugnis da, wo du bist. Dass Menschen sehen, diesen Lebenswandel, den er macht, den sie macht, ist ja Wahnsinn, was da passiert. Ja? Dass du ein Zeugnis bist, und zwar wirklich ein lebendes Beispiel dafür, was Jesus in einem Herzen eines Menschen tun kann. Welche Wunden geflickt werden können. Welche Hoffnung gegeben werden kann. Ja, zu welcher Hingabe Menschen fähig sind. Einfach aus der Liebe zu Jesus hin. Dafür muss man nicht in die große Welt hinaus und evangelisieren gehen. Es geht da, wo du hingerufen bist. Jeder ist zu irgendetwas berufen. Jeder ist zu irgendetwas hingestellt in seinem Leben, wo er sein soll. Und da sollen wir dienen. Aber ich bin mir auch wieder hier ziemlich sicher, dass es Menschen unter uns gibt, die nicht da sind, wozu sie berufen sind. Ich bin mir deswegen relativ sicher, weil ich selber ganz lange nicht da war, wozu ich berufen war. Und manchmal ist es auch nicht leicht, das auszumachen. Ja, manchmal ist es nicht leicht, auch das für sich anzunehmen. Selber für sich anzunehmen, dass das, wo man hingerufen wird, dass das wirklich das ist, was man tun sollte. Weil es eben doch manchmal bedeutet, dass man Sachen aufgibt. Um das mal an einem kleinen Beispiel zu sagen, ich war selber, bevor ich mich neu wieder für Jesus entschieden habe, war ich Raucher. Ich will das nicht grundsätzlich jetzt verteufeln. Ja, versteht mich nicht falsch, ich habe da kein Urteil drüber. Aber ich habe irgendwann gemerkt, dass der Heilige Geist zu mir spricht und sagt, du, da arbeiten wir mal dran. Und es hat lange gebraucht, bis ich das mir selber zugestanden habe, bis ich mir selber zugestehen konnte, ja, Gott will da was tun tatsächlich, das soll nicht so bleiben. Auch wenn ich selber vielleicht gar nicht so sehr ein Problem damit gesehen habe, aber trotzdem einfach nur zu sagen, okay, wenn du das möchtest, dann tue ich das. Und andererseits war ich leider niemand von denen, die sagen, okay, ich höre auf und fertig. Es gibt diese Menschen, die legen das ab und die sind befreit. Und ich kann das nur bewundern, weil es bei mir okay, Jahre gedauert hat, bis ich an diesen Punkt gekommen bin. Es hat viel, viel Gebet gebraucht, auch von meinem Hauskreis damals. Die haben sehr, sehr treu mir zur Seite gestanden, waren sehr treu dahinterher. Aber ich wusste, dass wenn ich da gerufen bin, dann muss ich da hingehen. Auch wenn ich vielleicht nicht verstehe, wieso, aber dann ist das was, wo ich hin möchte. Im Nachhinein habe ich dann erfahren von meiner jetzigen Frau, dass sie schon lange ein Auge auf mich geworfen hatte, aber da gab es halt so eine Gewohnheit, die hat ihr nicht so gefallen an mir. Sie würde da jetzt ein bisschen widersprechen, weil sie tatsächlich kurz bevor ich wirklich aufgehört hatte mit dem Rauchen, kurz davor hatte sie schon gesagt, okay, nee, ich will dich nicht dafür, also hatte sie sich selber gesagt, ich will ihn dafür nicht verurteilen, dass er das tut, sondern wenn er damit Frieden hat, dann habe ich damit auch meinen Frieden. Und kurz danach, bei dem Hauskreis direkt danach, sie war mit im Hauskreis, habe ich gesagt, ey Leute, ich bin befreit. Wenn ich ihm das jetzt sage, dann sieht es ja so aus, als würde ich nur deswegen, und das hat dann auch ein bisschen gedauert, bis wir zusammengefunden hatten, Herzen sind manchmal so. Aber versteht ihr, auch da wieder, ich bin diesem Ruf gefolgt und ich habe dafür wahnsinnig Segen empfangen. abgesehen von mehr Geld, was ich jetzt in der Tasche habe, und mehr Zeit, die ich habe, und hoffentlich mehr Lebensjahre, die ich habe, wer weiß. Ja, versteht ihr? Das ist das Schöne wirklich. Aber dafür muss man es halt rausbekommen und sich selber auch eingestehen, wenn es soweit ist. Und deswegen zu den ganzen, womit ich euch heute hoffentlich herausgefordert habe, möchte ich euch auch ermutigen, wenn du hier bist und du sagst, du bist hier nicht sicher, was ist das? Was ist jetzt gerade mein Platz oder was ist jetzt gerade mein nächstes Ziel, was ich vielleicht erreichen kann, was Gott möchte, was der Heilige Geist möchte? Wenn du dazu, zu diesen Fragen, keine klare Antwort hast für dich, dann komm nach vorne, lass für dich beten. Ja, komm zu den, oder lass mich oder einen von den vom Gebetsteam heute für dich beten, dass der Heilige Geist dir nochmal zeigt, was ist jetzt heute eigentlich das in nächster Zeit, im nächsten Jahr, was ist das, wo er gerade mit dir hin möchte? Ja, wo er dich auch segnen möchte, dadurch, dass du dem nachfolgst. Und wenn du selber, das noch vielleicht zum Abschluss, wenn du selber eine Sucht hast, unter der du leidest, heute Abend ist Jericho-Abend, da wo Mauern fallen sollen, da wollen wir auf jeden Fall für dich beten und hoffen, dass der Heilige Geist dann in dir wirkt und du einen kürzeren Leidensweg hast, als ich den hatte. Amen.